Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Und schwupps ist August. Wer hätte es kommen sehen? Hier ist das Wettbrötchen. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe. Und hallo, Hadi, mit neuer Hardware und diesmal versprochen auch nicht so übersteuert wie letzte Woche. Das war mein Fehler. Hallo, Hadi.
Assalamu alaikum. Ja. Ach, das war dein Fehler und ich habe die ganze Woche lang gedacht, das wäre mein Fehler und habe versucht, an mir zu arbeiten.
Nee, es war mein Fehler. Ich habe dich ein bisschen zu sehr übersteuert. Entschuldige bitte dafür. Zurück Kein aus Problem. Dem Urlaub ist der Basti. Hi, Basti.
Gute und Grüße, meine lieben Friends. Was geht?
Da bist du ja wieder.
Ja, tatsächlich. Leider.
Erholt.
Ja, nicht genug. So ein 10-Tage-Urlaub ist diese typische Situation, wo du nach 6-7 Tagen denkst, geil, langsam bin ich im Chill-Modus angekommen und dann reist man auch schon wieder ab.
Fährst du auch schon wieder nach Hause, ne?
Und die Rückreise war tatsächlich so, dass meine Entspannung dann fast wieder weg war.
Hast du wieder Red Tours gebucht?
Tatsächlich gar nicht. Das war wirklich so, dass ich wirklich Angst hatte, dass da irgendwas schief geht, weil es hatte auf jeden Fall viele Stellen, wo es hätte passieren können. Es gab natürlich einen Flug, aber es gab auch noch einen Transport, der sehr lange war, weil wir so kurzfristig gebucht haben, konnten wir nach Hurghada fliegen nur noch und mussten aber nach Mas Salam, was nochmal 4 Stunden Autofahrt ist. Also es gab die ein oder andere Möglichkeiten auf der Rückreise. Es ist nicht zeitlich was passiert, aber es war schon, also Axel, ich glaube, du hättest auch schon ein bisschen Schiss bekommen, wenn du mit mir in diesem Auto gesessen hättest, weil wir wurden um 2.30 Uhr nachts
Basti, vom Hotel abgeholt. Ich werde niemals mit dir irgendwo hinreisen. Wir können uns da treffen. Ja, ja. Wir können Urlaub zusammen verbringen. Aber die Anreise und die Abreise muss separat gestaltet sein.
Wie war das mit 2.30 Uhr?
Ja, wir sind um 2.30 Uhr abgeholt worden von einem Fahrer, der kam da schon an und hat sehr auffällig gegähnt. Es war 2.30 Uhr nachts so und er kam dann da so, okay, und hat unsere Koffer genommen, das Auto gebracht, ja, wie gesagt, und wir mussten dann so 3, 3,5, 4 Stunden zum Flughafen fahren. Alter, und dann sitze ich in dem Auto und so noch eine Stunde. Ja.
Wow.
Gut, das habe ich in Kauf genommen, das wusste ich ja auch vorher. Ja. Und das war halt wirklich dem geschuldet, dass wir 2 Tage vor Abreise gebucht haben. Ja. So, das war dann halt so, dass von Frankfurt, die fliegen nicht nach Mas Salam, dann musst du da hin, wir wollten aber unbedingt in dieses eine Ressort. Und es war alles einkalkuliert, hat auf der Hinreise auch alles funktioniert, aber auf der Rückreise war es schon dramatisch, weil der irgendwann angefangen hat einzupennen, während der da mit 150 über eine ägyptische Autobahn brettert. Und als dann ich meine, bei den Augen kennt man ja, dann habe ich immer gehustet, weil ich gehofft habe, dass er dann da die Wache. Aber als irgendwann der Kopf eingesackt ist, dann habe ich schon mal irgendwann zu ihm gesagt, Digga, Alter, wir fahren jetzt mal kurz an der Tankstelle. Und der hatte sich dann aber auch irgendwie erwischt gefühlt und in seiner Ehre verletzt, keine Ahnung. Was sehr, sehr strange war, weil ich habe dann so geguckt, okay, es sind immer noch 250 Kilometer. Was mache ich denn jetzt, Alter? Dann haben wir dem angeboten, dass wir fahren. Das wollte er dann auch nicht. Gut, am Ende habe ich die Taktik weitergefahren mit situativen Geräuschen, wenn ich das Gefühl hatte, der ist wieder kurz vorm Einschlafen. Das war auf jeden Fall schon, ich sag's mal, so eine unentspannte Fahrt zum Flughafen dann.
Aber man hört ja, dass du heil angekommen bist. Das ist ja das Wichtigste am Ende.
Ich war dann auch irgendwann froh. Also die Experience war dann tatsächlich geil, weil ich zumindest so fröhlich noch nie an einem Flughafen angekommen bin, wo ich dann auch nochmal 4 Stunden warten muss. Also von daher hat es für mich dann die restliche Wartezeit, die du dann hast mit auf den Flieger warten und nochmal 4,5 Stunden fliegen, komplett relativiert. Also da war ich nicht mehr eine Sekunde genervt, weil alles so lange dauert, weil ich dachte, ey, ich bin hier.
Du lebst noch.
Das ist gut. Alles klar. Dankeschön.
Wann wart ihr wieder in Frankfurt?
Dann um 13.30 Uhr.
Okay, also 13 Stunden irgendwie.
Ja, du kriegst ja noch eine Stunde geschenkt, aber ja, 2 Stunden waren es schon.
Okay.
Ja, muss man, ja, war nicht so klug, sage ich auch im Nachhinein. Weil mit der Reisezeit hättest du halt auch attraktivere Destinationen erreichen können, sag ich mal.
Ja, gut.
Aber gut,
Das Geile an der Sache ist, ich kann mir genau vorstellen, wie dein Gesichtsausdruck während der ganzen Fahrt war.
Ehrlich gesagt, umso länger es ging, umso egaler war es mir fast. Da habe ich gedacht, gut, dann fahren wir jetzt halt hier irgendwo rein. Ich kann sie nicht mehr ändern.
Komplett
nur geradeaus.
Schicksalsergeben.
Ja, wenn wir uns halt überschlagen, mein Gott.
Also ich weiß, Basti kann auf jeden Fall irgendwann in 10 Jahren kann ein Buch schreiben von den verschiedensten Autofahrten, die es gibt. 100%.
Dies und das. Ja, aber ansonsten war es zweckmäßig. Es war 5 Sterne All-Inclusive, einfach nur rumgammeln, Pool, Meer. Kannst essen, wann du willst und ja.
Ja.
Aber geil, Basti. Salam alaikum, welcome back. Und ja, Schön, dass du wieder da bist. Ich hab's dir gegönnt.
Vielleicht hau ich morgen wieder ab. In einer Woche, bis die Bundesliga wieder läuft.
Nein, morgen kannst du nicht abhauen. Morgen ist Start in die 2. Fußball-Bundesliga.
Das klingt so, als hättest du Karten für mich, Axel. Soll ich kommen, Alter?
Ja, ich würde dich schon irgendwie da reinkriegen, aber...
Ja, aber erzähl mal, Axel. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Ich hab vergessen, dass wir mittlerweile bei 93 und dem Wettbrötchen natürlich auch einen Zweitliga-Experten drin haben.
Ja, hier.
Für dich geht einfach am Freitag die Saison los. Ich bin noch komplett in Badeschlappen-Modus und guck mir ab und zu mal an und mach mal hier Fußball 2000, guck mal, welcher Spieler da im Trainingslager in den USA... Alles noch im gechillten Modus, aber bei dir ist ja richtig Go-Time jetzt.
Ja, morgen. Morgen geht's los mit der 2. Bundesliga zu Hause gegen den Hamburger Sportverein. Und ich sag mal so, selbst für den neutralen Fußballfan gibt's, glaube ich, schlechtere Auftaktspiele in eine Saison. Ich bin hyped. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf die Saison. Ich kann das auch tatsächlich nicht genau erklären, woran es liegt, weil unsere Vorbereitung war ja jetzt, ich sag mal, vom Personal her nicht so wirklich ideal. Wir haben halt relativ harte Verletzungen hinnehmen müssen. Florian Kainz und Max Finkgräfe, beide in Testspielen verletzt, beide fallen bis in den September aus. Also 8 Wochen ungefähr, verpassen so die ersten 5, 6 Spiele. Gestern dann noch ein Kreuzbandriss bei Jakob Christensen, der fällt die ganze Hinrunde aus. Unsere Transferperiode war ruhig, wie ihr euch vorstellen könnt.
Ehrlich gesagt war die aber auf eine gute Art und Weise auch ruhig.
Tatsächlich,
ja, bis weil jetzt schon mehr Leute geblieben sind, als man dachte, oder?
Ja, aber bis jetzt, es ist halt noch, die Transferperiode ist halt noch nicht zu Ende. Aber es ist schon so, dass mehr Leute sich dem FC committed haben, als ich mir das erträumt hätte haben können.
Angeblich.
Aber davon ist jetzt die Hälfte verletzt.
Ja, klar. Trotzdem, Hübers ist geblieben, Dennis Hussein-Bajic ist geblieben, Linden Meiner ist geblieben, Erik Martel ist geblieben, Jan Thielmann ist geblieben. Wir haben mit Tim Lemperle einen ausgeliehenen Spieler zurückbekommen, Luca Waldschmidt ist geblieben, Marc Ruth ist geblieben. Wir haben mit Jonas Ubrig einen neuen, sehr starken, jungen Nummer 1 Torwart bekommen, weil ich gehe weiterhin davon aus, dass Marvin Schmäbe den Verein noch verlassen wird. Da mache ich mir aber tatsächlich keine wirklich großen Sorgen, weil Jonas Ubrig hat in Fürth gezeigt, dass er ein sehr guter Zweitligatorwart ist und ich meine, der Typ ist 20, der ist noch voll in der Entwicklungsphase, da mache ich mir wirklich keine großen Sorgen. Elias Bakatutada kommt nach oben, von dem erhoffe ich mir eine ganze Menge. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dann tatsächlich mit Potocznik passiert, inwieweit er Einsatzzeiten bekommt. Ich hoffe, er bekommt sie und ich hoffe, er wird jetzt schon zeigen, was für ein Kracher er ist, weil Potocznik hat in der Regionalliga einen fantastischen Eindruck hinterlassen und wie gesagt, der ist noch so jung, dass wir an dem viel Freude haben können, wenn er sich denn so entwickelt, wie wir das alle hoffen. Ja, und das alles lässt mich hoffen, dass wir eine Saison haben, die sich absetzt von dem, was letztes Jahr war, dass wir tatsächlich wieder Fußballspiele gewinnen können und ob es dann am Ende dafür reicht, oben mitzuspielen, weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt in der Hinserie gut reinkommen und wenn wir uns, ich sag mal, im oberen Drittel bis im Winter befinden, dann kann im Winter natürlich endlich auch wieder nachgerüstet werden und dann gucken wir mal weiter. Also wir sind weit davon entfernt, in dieses Horrorszenario einzutreten, was ein paar Leute aufgemacht haben, dass der FC also direkt runtergereicht wird in die dritte Liga mit dem Abstieg und mit der Transfersperre. Ich glaube, darüber sollten wir uns hoffentlich keine Gedanken machen müssen. Also wenn wir jetzt in einem Jahr reden und der FC ist in die dritte Liga abgestiegen, dann habe ich mich vertan. Ich hoffe das allerdings nicht. Ich glaube, wir sind für die zweite Liga mit dem Kader schon einigermaßen aufgestellt. Es ist halt schade, dass du jetzt in der Vorbereitung zwei enorm wichtige Spieler mit Kainz und Finkgräfe für so lange Zeit verlierst und dass du mit Jakob Christensen einen Spieler verlierst, der sicherlich die Möglichkeit gehabt hätte, Ergänzung und Kaderbreite zu machen. Naja, auf jeden Fall trotzdem, ich bin gehypt. Ich habe richtig Bock.
Ja, ich finde auch, dass der FC zumindest eine Startelf hat, die gut aussieht. Also das hätte man ja jetzt vor ein paar Monaten vielleicht nicht denken können. Dass du das Mittelfeld so einigermaßen stabil halten kannst, ist schon auf jeden Fall eine Überraschung, finde ich.
Ja, also dass am Ende mehr Spieler geblieben sind, als gegangen sind. Aber ich finde es auch stark.
Ja, ist gut. Ist natürlich ein geiles Spiel direkt am Anfang gegen HSV. Ich bin auch gespannt, was bei denen jetzt passiert, weil irgendwie ist bei mir auf jeden Fall mittlerweile dieser Vibe wegzudenken, ja gut, der HSV schafft es dieses Jahr, sondern ich weiß nicht, ich rechne fest schon damit, dass sie jetzt am ersten Spieltag schon in Köln verlieren und dann haben sie schon wieder direkt irgendwie Diskussionen.
Aber vielleicht ist genau das dieses Jahr, weil du bist nicht der Erste, der das sagt. Ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt beim HSV diese Saison aufgrund daher, dass keiner dran glaubt, glaube ich wirklich, dass da dieses Jahr was passiert.
Ist die Frage, ob keiner dran glaubt. Ich kann das bei denen überhaupt nicht einschätzen, weil du hast immer das Gefühl, dass die so eine fast schon trotzige, jetzt erst recht Aufbruchstimmung haben und dann gibt's irgendwie zwei, drei Personalien, an denen die das dann festmachen und dann denken, ja, jetzt ist endlich mal jemand da und jetzt, die hatten ja auch personelle Veränderungen, Bolt ist weg, Kunz ist da, dass die dann denken, gut, jetzt ist endlich mal jemand, der hat bewiesen, wie man, keine Ahnung, einen Verein führt, auch wenn ich gar nicht weiß, ob man das bei Stefan Kunz sagen kann. Bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Spätestens am 10. Spieltag werden die wieder dran glauben.
Bin gespannt.
Bis zum 33.
Ja. Ist so ein erster Spieltag, ist das schon ein Indikator, in welche Richtung die Saison geht?
Ich finde, der HSV hat sich erarbeitet, dass er an jedem Spieltag im Fokus steht, weil du das Gefühl hast, okay, irgendwann wird der HSV mal eine Richtung vorgeben müssen. Hat das ja in der Vergangenheit auch an gewissen Stellen gemacht und sind dann später abgekackt. Natürlich, wenn die jetzt gewinnen, heißt das noch nichts, wenn die verlieren auch nicht. Aber ich finde schon, dass der HSV sehr, sehr, sehr auf Momentum angewiesen wäre, wenn die was reißen wollen, weil die irgendwann mal ja so ein Glauben in sich manifestieren müssen. Zu denken, okay, ja gut, jetzt haben wir in Köln gewonnen, gut, jetzt gewinnen wir nochmal. Und jetzt haben wir keine Ahnung. Ich glaube, wenn die aufsteigen wollen, dann müssen die ganz souverän aufsteigen, weil die Übermannschaft sind. Und das müssen die auch auf dem Platz zeigen und nicht so eine, ich glaube, ja, wie gesagt, wenn der HSV nicht souverän durch die zweite Liga-Saison geht, dann werden die wieder am Ende Vierter.
Das ist wie so ein Muster, ne? dass sie halt am Ende, wenn es dann knapp wird, komplett irgendwie die Nerven verlieren und dann in so eine 3-Spiele-Niederlagenserie kommen, aus den direkten Aufstiegsplätzen rausrutschen und nie wieder zurückfinden.
Ja.
Ja. Ja, jetzt ist mir der HSV in dem Moment, also am Freitag, relativ egal. Ich bin echt aufgeregt. Glatzel ist anscheinend noch verletzt. Der hatte ja, irgendwas im Bein. Der kann anscheinend nicht spielen. Und angeblich soll Davy Selke auch kein Kandidat sein für das Spiel. Es käme noch zu früh für ihn, sagt Steffen Baumgart. Und ich glaube ihm kein Wort.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Natürlich wird Davy Selke spielen. Da werden wir vielleicht im Laufe der Sendung noch drauf zurückkommen. Aber ich bin echt aufgeregt. Und ich stelle mir halt vor, oder ich träume davon, so Freitagabend, 20.30 Uhr, der FC zu Hause gegen HSV, das ist ein Bundesligaspiel. Irgendwann, spätestens zur Halbzeit, gehen die Flutlichter an. Es wird in der zweiten Halbzeit dann auch schon langsam dunkel. Es wird eine geile Stimmung sein, hoffentlich. Und ich gehe davon aus. Und es ist so ein richtiges, wow, geil, Freitagabend, Auftakt. Und wenn du das dann gewinnst, boah, das könnte so einen Push schon geben. Weißt du, was ich ausdrücken, oder wisst ihr, was ich ausdrücken will? So diese Vorfreude gepaart mit natürlich einem gewissen Schiss, dass es dann vielleicht doch in die Butz geht, aber insgesamt doch so geil. Der FC gegen HSV, zu Hause, Freitagabend, Flutlicht, und am Ende gewinnen wir und dann.
Hast du Bock? Also glaubst du, der FC kann aufsteigen? Oder bist du nur froh, dass der FC?
Ich hab's ja eben gesagt, so wenn der FC bis zur Winterpause sich im oberen Drittel irgendwie festgesetzt hat, dann gucken wir mal, was im Winter passieren kann, weil dann wieder justiert werden kann. Wenn da dann vielleicht vorhandene Lücken geschlossen werden können, warum denn nicht? Und wenn ich mir jetzt die zweite Liga angucke und wenn ich mir die Kader der zweiten Liga angucke, jetzt habe ich noch nicht jeden Kader genau studiert, aber wenn ich mir angucke, was bei uns spielt und was woanders spielt, warum soll ich denn nicht irgendwie denken, wir sollten diese Spiele gewinnen? So, es muss auch wieder mal ein bisschen elitäre Arroganz nach Köln jetzt in der zweiten Liga, dass man nicht irgendwie sagt, ja, wir sind der Außenseiter und
ja, aber doch nicht direkt am ersten Spieltag.
Ah, selbstverständlich, warum denn nicht? Nein, wir spielen zu Hause gegen HSV. Warum sollten wir denn da irgendwie Duckmäuschen spielen? Scheiße.
Weil ihr die letzten 20 Spiele wahrscheinlich wie Duckmäuschen gespielt habt.
Jo, das war aber die erste Liga, der Unterschied
zwischen der zweiten. Warte erstmal die ersten 5-6 Spieltage ab.
Nee. Nein, drauf.
Okay, wir gehen drauf, kein Problem, wir gehen drauf, lass drauf gehen.
Ja.
So, aber wenn es am Ende, weil die zweite Liga ist, glaube ich, okay, das sagt man, glaube ich, vor jeder zweiten Liga-Saison seit 15 Jahren. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so die stärkste zweite Liga, die es jemals gab, finde ich.
Ja,
ist das so? Guck mal, was da rumläuft. Ja, guck mal, was da rumläuft.
Ja, von den Namen her ist das so. Aber und, am Ende ist die zweite Liga, der Niveauunterschied zwischen der ersten Liga und der zweiten Liga ist einfach signifikant. Das ist hart. Der Niveauunterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga ist hart. Und ich glaube, dass wir mit der Erfahrung, die wir im Team haben und mit den teilweise auch echt okayen Spielern für die zweite Liga, wir nicht irgendwie da rumlaufen sollten und sagen sollten, so, ah, wir gucken jetzt erstmal, wie sich das alles bei uns entwickelt und. Nee, ich finde, wir sollten gerade zu Hause, gerade vor 50.000 in Müngersdorf, sollten wir die Eier in der Hose haben, um zu sagen, wir möchten in der zweiten Liga schon Spiele gewinnen.
Selbstverständlich, ja. Aber es ist nochmal eine neue Liga. Da kommt vor allem jetzt der HSV, ist ja schon ein bisschen erfahrener in dieser zweiten Liga, deswegen, Aber ich werde, ja, keine Ahnung, ich hab, mir geht's um dich, Axel, ich will nur, dass es dir gut geht.
Vielen Dank.
Ich habe nämlich letzte Saison...
Ich finde, als Sendungstil, glaubst du, Axel geht's gut.
Ja, ich habe nämlich letzte Saison das ein oder andere Mal echt schon gemerkt, dir geht's nicht gut. Irgendwann fing deine, ja, ist mir egal, Einstellung an. Dann hattest du mal wieder Hoffnung. Dann war es wieder vorbei.
Ja.
Nochmal kann ich
die sieben Phasen einer Bundesliga-Saison hättest du an mir studieren können.
Nochmal ertrage ich dich nicht so. Deswegen.
Habt ihr Aufstiegsfavoriten vor der Saison? Kann man die überhaupt haben in der zweiten Liga?
Das ist eine gute Frage, weil man nicht einschätzen kann, wie die Absteiger das annehmen werden. Also bei Darmstadt glaube ich, das wird nichts. Also das ist nicht dieser typische, ich steige wieder auf, Absteiger. Gleichzeitig hast du Mannschaften wie Hannover und Karlsruhe, die eigentlich schon stabil gespielt haben und die auch Zweitliga-Vereine sind und sich da auskennen. Die Hertha hätte ich auf dem Zettel. Schalke, weil es Schalke ist, obwohl ich nicht weiß, ob das seriös ist. Fortuna Düsseldorf, weiß man auch nicht, wie die das verkraftet haben.
Wir haben jetzt einen neuen Hauptsponsor, habt ihr das mitbekommen, der im Winter wieder insolvent geht?
Ja, wie heißt das? Mikronahrung, Minimil, irgendwas?
Sun irgendwas, keine Ahnung. Die verkaufen irgendwelche Kekse und die sind an eine Kryptowährung gebunden.
Ja, das ist, also bei denen ist das Bonussystem, glaube ich, in Kryptowährung. Sehr merkwürdiger Sponsor auf jeden Fall. Das klingt so von wegen, ja, hätte man vorher wissen können, dass das ist.
Also genau, ernsthaft, genau so klingt das, wenn wir in einem halben Jahr über Insolvenz reden. Kommt genau dieser Satz. Ah ja, man hätte es wissen können.
Das klingt also ehrlich gesagt wie der Geschäftspitch von einem betrunkenen Kumpel. So, ja, und dann verkaufen wir hier die ganzen gesunde Ernährung und dann können die Geld sammeln und das ist gleichzeitig Kryptowährung. Der Bitcoin ist auch gestiegen und dann verkaufen wir den nicht nur in Nahrung, sondern auch noch das Versprechen, dass hier irgendwelche Blockchain-Technologien sie reich machen. Und
genau.
Ja, so machen wir das. Das klingt sehr, sehr strange. Das klingt auch irgendwie so, als wenn man dann irgendwelche Regularien umgehen will, weil das ja eigentlich dann nur ein Bonussystem ist und bla bla. Sehr, sehr dubios auf jeden Fall. Und Schalke kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, ob Schalke die Substanz nochmal reinbekommt, weil die haben ja letztes Jahr jetzt nicht unfassbar überzeugt. Ich bin mir nicht sicher, ob Armin Younes da derjenige ist, der das komplett drehen wird, aber es ist halt trotzdem noch Schalke, die sich verselbstständigen können. Es wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube schon, dass so 4-5 Vereine fest eingeplant haben, um den Aufstieg mitzuspielen und ja, es werden ja nur 2, die safe aufsteigen. Also das wird auf jeden Fall ein Hauen und Stechen, würden ältere Leute sagen.
Ich bin auf jeden Fall auf Nürnberg gespannt.
Ja, ist auch so ein Verein, aber ist auch nicht genau.
Klose als Trainer, ich bin echt gespannt, wie der sich macht. Der große
Miroslav Klose. Wir müssen halt erstmal Can Musum ersetzen, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich auf Hannover gespannt. Nach allem, was ich so lese, ist Hannover dieses Jahr echt gut aufgestellt. Ich bin gespannt, wie Düsseldorf den verpassten Aufstieg verkraftet.
Ja. Was ist unser Bruder noch da, der Elfmeterschütze? Wie ist der? Tanaka?
Weiß ich nicht. Gehe ich aber stark davon aus. Und dann hast du halt die üblichen Verdächtigen mit dem HSV, mit Schalke, mit Hertha, auch mit dem 1. FC Köln. Und wenn uns die zweite Liga ja eins gelehrt hat, ist, dass es auch immer eine Mannschaft gibt, die keiner auf dem Zettel hatte vorher.
Meistens sogar 2, wo du dann denkst, die ganzen Vereine, wo man denkt, geil, wenn die aufsteigen, dann freut man als Bundesliga sich. Aber dann ist erstmal Fürth und Paderborn auf 1 und 2. Also darfst du auch diese Vereine nicht vergessen.
Ja, das hast du ja eigentlich immer. Der Überraschungsaufsteiger.
Die zweite Liga schickt immer irgendeine Scheiße hoch. Also einer ist immer dabei. Du denkst, nice.
Es kommt immer nur Scheiße hoch.
Du könntest dieses Jahr die Kacke sein, die wir hochschicken, ja. Deswegen.
Ja. Apropos Kacke, wenn wir kurz noch einen kleinen Abstecher machen, bevor wir uns in die Tipps geben. Guckt ihr Olympia?
Ja, hier und da mal reingeschnuppert, reingelesen. Dieses Fußballding ist halt schon wild. Wir können, also Argentinien, Marokko war schon ein Ding, was in die Geschichte gegangen ist. Und aber ansonsten, ich glaube, Deutschland schneidet gerade nicht so gut ab.
Ja, ist ja, hör mal an, Deutschland hat Gold im Schwimmen und Gold im Reiten geholt.
Aua. Schon mal. Die goldenen schwimmenden Reiter.
Ja, zum Beispiel.
Japan soll aber richtig gut dabei sein.
Jetzt, ihr sitzt jetzt nicht 14 Stunden am Tag vorm Fernsehen und guckt Olympia.
Also meine Antwort auf deine Ausgangsfrage ist nein.
Gar nicht.
Ich habe überhaupt nichts mitbekommen von der Olympiade. Nee.
Okay, interessiert dich
also natürlich nicht. Kriegt man was mit, ihr irgendwelche Empörungsscheiße und dann da was passiert. Also man weiß schon, wenn da irgendwas Krasses passiert und wenn Deutschland im Schwimmen Gold holt. Aber nee, ich habe auch gar keine Ahnung, wann das läuft, wo das läuft. Und
die Geschichte mit dem Fechten fand ich krass, mit dem Ägypter und dem Deutschen. Da stand es wohl 14-14 und beide hätten wohl gejubelt, als am Ende darum ging, wer den letzten Stich abgegeben hat.
Ja.
Das war krass. Das habe ich auch in den Nachrichten auch richtig gehypt gesehen.
Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Sabo gegen, warte mal, das war, da stand es 14-14 beim Fechten. Und da haben wirklich beide so zum letzten Stich ausgeholt und beide haben gedacht, die hätten ihn getroffen, aber der Ägypter, der hat dann wohl, glaube ich, so den ersten Piekser gesetzt, dass er dann das Ding gewonnen hat. Also das war wohl krass. Dann, wie gesagt, dieses Ding Argentinien, Marokko, habt ihr das mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitgekriegt, klar.
Das war ja wohl, das war wohl sehr, sehr wild.
Ja.
Ansonsten ja, bin ich
aber da. Axel, erzähl du mal. Ich glaube, du bist derjenige, der am meisten Olympiade von uns schaut.
Ja, bei mir läuft es tatsächlich hier im Hintergrund, in meinem Arbeitszimmer, läuft es. Ja, ist der Fernseher an. Und wenn dann irgendwann sich etwas anbahnt, dann gucke ich da schon mal drauf. Aber es ist nicht so, dass ich im Moment die Zeit habe, mir irgendwie 5 Streams aufzumachen und das wie so ein Profi-Gucker zu machen, wie das manche machen. Dafür habe ich leider Gottes zu viel zu tun. Aber das analoge Fernsehen läuft schon. Das ist an. Und dann gibt's halt morgens halt mal so 10 Meter Luftpistole. Und dann wird mal zum Volleyball geschaltet und dann wird mal zum Handball geschaltet und dann kommt Judo und dann kommt Tischtennis oder weiß ich nicht, 100 andere Sachen. Kanu war am Dienstag, Rudern. Ich finde das tatsächlich, ich finde dieses Olympia-Feeling ganz schön, ehrlich gesagt. Ich mag das, wenn so den ganzen Tag über irgendwelche Sportarten, die man 4 Jahre nicht guckt und was ja einen guten Grund hat, warum man die 4 Jahre nicht guckt, wenn die dann halt einfach mal für 10 Minuten übertragen werden und du denkst, ach cool. Und wenn dann irgendwie so ein deutscher Schwimmer zum ersten Mal seit 1988 eine Medaille holt, das hat mich schon gefreut, muss ich zugeben.
Ich kann es nachvollziehen, so. Das ist ja trotzdem auch spektakuläres Event und viele verschiedene Sportarten, die dir sonst nicht begegnen und
genau.
Kuriose Geschichten, dies, das, aber irgendwie zieht das immer mehr an mir vorbei. Ich habe das, als ich Jugendlicher war, mehr verfolgt als jetzt und macht irgendwie gar nichts mit mir. Bevor du aber zu den Tipps kommen willst jetzt, Axel, müssen wir trotzdem noch drüber reden. Für mich die coolste Entwicklung der letzten Wochen ist, dass ich das Gefühl habe, dass die TSG Hoffenheim endlich abgewickelt wird, meine lieben Freunde. Du das redest kriegt man als Frankfurter am Rande mit, weil es jetzt auch heißt, dass Pirmin Schwegler eventuell nach Frankfurt kommt.
Okay.
Deswegen landet so ein bisschen bei uns, aber Alexander Rosen ist ja da weg komplimentiert worden und es gibt Fanaufstände, es gibt 50+1 Sektionen in Hoffenheim. Irgendwie habe ich das
muss
Gefühl...
Weg. Plakate.
Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass so am Brennen dran, dass es eventuell sein könnte, dass ja, dass das komplett abbrennt. Das wäre schon geil, ehrlich gesagt.
Also wenn sich mal Zeit sein. Wenn sich die TSG 1899 Hoffenheim einfach auflösen würde, wäre allen gedient, glaube ich. Und wenn jetzt diese Abberufung von Rosen da der erste Schritt zu ist, dann von mir aus, let's go.
Anscheinend, ja, ich weiß gar nicht, ist nicht nur das. Also da gibt es sehr viele Unruhen. Also es gibt sehr, sehr viele Verwerfungen und Umstrukturierungen und unzufriedene Fans, die so tun, als wenn die TSG Hoffenheim unglaublich traditionell ist und da jetzt irgendwie wir sind größer als Dietmar und bla bla. Das ist auch schon kurios, dass ein Hoffenheim-Fan denkt, dass in Hoffenheim irgendwas größer ist als Dietmar.
Das ist jedenfalls nicht der Fall.
Ja, Reality-Check, nein, seid ihr nicht, ihr seid nur Dietmar Hopp.
Genau. So. Und ich hoffe einfach, dass, ja, dadurch, dass das jetzt irgendwie vielleicht mal unter so einem kleinen Brennglas ist, vielleicht einfach irgendjemand da ist und denkt, komm Leute, lassen wir es.
Lass gut sein.
Lass gut sein, das hilft doch auch hier alles nichts.
Die Fans wollen Krieg. So hieß es doch.
Ja, die Fans haben geschrieben, ihr habt einen Krieg begonnen, den ihr nicht gewinnen könnt.
Liebe, Alter. Das ist ja eine Realsatire, Alter. Das
Sensation, Temptation, was geht ab in Hoffenheim, Alter?
Geil. Ich glaube, wenn ich Gesellschafter von Hoffenheim wäre und dann sowas lesen müsste, da würde ich sagen, ja doch, können wir.
Ja, und werden wir. Und
ihr seid auch egal.
Ja, wer ist denn
wer seid ihr eigentlich?
Ja, ey, wie viel soll das denn sein? Das klingt so, als wenn du dich in Hoffenheim nicht mit dem Umfeld anlegen solltest.
Ja, genau. Schwieriges Umfeld, Hoffenheim.
Hoffenheim, da muss man schon die Fans mitnehmen. Ansonsten kannst du da nicht operieren. Wenn du in Hoffenheim nicht die Fans auf deiner Seite hast, dann kannst du hier als Funktionär nichts werden. Also
ähnlich wie beim VfB Stuttgart.
Die sind so tief gewachsen, genau. Da musst du schon mit aktiven Fans in zusammenarbeiten und es geht da nicht anders, sonst kriegst du sehr viel Gegenwind. Ja.
Und das ist halt, du bist halt so im Fokus in Hoffenheim, ne?
Ja, ja.
Ist halt einer der größten Vereine.
Ja. Selten so ein Quatsch gehört,
ja, wirklich. Was für ein Schwachsinn, ne? Ja, aber.
Ja, hoffen wir, dass unterm Strich übrig bleibt, dass irgendjemand einsieht, komm.
Wir machen Schluss.
Wir machen Schluss, das ist
auch gut.
Wir haben es probiert und ja, mein Gott.
Hätte halt nicht sein sollen, ne?
Ja, genau. Wir haben es probiert. Es hat nicht sollen sein. Das Produkt ist nicht angenommen worden.
Ja. Man muss doch, wenn man bedenkt, wie krass die eigentlich angefangen haben mit ihrer ehrenlosen Verhaltensweise, was die eigentlich für Spieler in ihren Reihen hatten. Und wie die einfach von Jahr zu Jahr immer schlechter wurden, billiger wurden und immer wieder dachten, nein, wir fahren nicht diesen Hauptfilm. Am Ende war es immer dieser Hauptfilm. Und jetzt gibt's Krieg in Sinsheim.
Wow. Ja, aber für mich klingt das so, als wären das die letzten Zuckungen. So, Hoffenheim ist einfach, wie du es gesagt hast, Hoffenheim ist immer irrelevanter geworden. Die waren am Anfang so ein bisschen dieser Hype-Train mit Rangnick, mit dieser Mannschaft. Dann haben
hat Firmino in der zweiten Liga gespielt.
Sowas, ja. Firmino, Eduardo, was das für Spieler eigentlich waren. Dembaba, ja, das war schon heftig eigentlich. Also das war ja der Grund auch, warum die eigentlich so, sag ich mal, so an den Pranger gestellt wurden, so von wegen hier, hopp, du Punkt, Punkt, Punkt und was auch immer, kaufst ja alles leer oder kannst ja nur mit deinem Geld prahlen, aber wie ich oder beziehungsweise wie Basti es eben gerade gesagt haben, die wurden ja von Jahr zu Jahr immer billiger. Dabei ist
es
ja
hat
bei
halt auch irgendwann keinen mehr gebockt.
Weil, genau, weil das Produkt halt einfach nicht angekommen ist.
So richtiger Saftladen eigentlich. Was heißt eigentlich? Absoluter Saftladen.
Die haben probiert, ein Premium-Produkt auf die Beine zu stellen, wo sie gesagt haben, das wird sich verkaufen und mussten dann lernen, nee, es verkauft sich nicht. Das ist, als würdest du halt irgendwo hier bei euch in Rödelheim irgendwelche Luxus-Apartments bauen und dann sagen, hier, die kosten 3 Millionen, ist super Luxus und die kauft kein Schwein. Und am Ende ist es halt sozialer Wohnungsbau.
Aiwa!
Ja, am Ende ist es genau das so. Hoffenheim hatte dann irgendwann gar keinen Erzählungspunkt mehr. So, also die wurden am Anfang dann gehasst, da konnten die sich ein bisschen dran reiben. Und es gab irgendwelche Frequenzgeräte im Auswärtsblock bei den Dortmund-Fans und dann hast du
und
diese
Lippenleser.
Dietmar Hopp mit Rummenigge da auf dem
ja, aber ich wollte gerade,
bla, bla, bla.
Ich weiß, ja, wie lange ist das aber her jetzt?
Irgendwann hat gar keiner mehr Hoffenheim wahrgenommen und die selber auch nicht. Dass dann das Einzige, worüber in Hoffenheim gesprochen wurde, war, dass halt ja ein Sport geworden ist, dass jeder andere Verein weiß, okay, da kriegt man immer Karten. Lass uns einfach alle Karten wegkaufen und dann mit 10 plus K auftauchen und das halt zum Heimspiel machen. Das war die einzige Story, die in den letzten Jahren über Hoffenheim erzählt wurde. Ansonsten könnte ich dir nicht eine Sache sagen. So, du hast, passiert nichts mehr. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das irgendwann mal einfach irgendjemand einsieht und sagt, komm. Weil was, wem bringt das denn was? Das ist halt das Ding. Dietmar Hopp ist ja jetzt irgendwann weg. So, und dann? Bringt doch auch niemanden dort was, wenn du das hast. Du kannst damit irgendwie keine Sponsoren anlocken, weil du keine große Aufmerksamkeit hast. Die Leute kommen selber nicht mehr da ins Stadion. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, die Region findet das geil. Niemand findet es mehr geil, weil die sich selber ja nicht mehr geil finden. Die schämen sich ja selber. So, da stehen manchmal Auswärtsfans im Heimblock. So, da müssen die doch selber die Lust verlieren und sagen, komm, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist hier nicht gewachsen, sondern das ist im Gegenteil weiter noch geschrumpft. Die haben ja nicht mal mehr Eventpublikum, über das man sich lustig machen kann. Da ist gar keiner mehr. So, das Stadion ist leer, da sind 8000 Zuschauer teilweise. Davon 4000 Freikarten wahrscheinlich. Also es ist ja auch wirklich objektiv betrachtet einfach fertig.
Ja.
Schauen wir mal, dass das mal jetzt bald auch passiert, Freunde der Sonne. Liebe Grüße.
So ist es.
Absoluter Saftladen.
Gut. Ich hätte großes Interesse dran, noch über Klaus Vogt zu sprechen, aber ich habe die Sorge, zu wenig Ahnung zu haben. Ich glaube, wir sollten das vielleicht nochmal mit einem Experten machen.
Wer ist Klaus Vogt, Bruder?
Der abgewählte Präsident
des... Ali ist auch scheinbar der Experte.
Der abgewählte Präsident des VfB Stuttgart.
Lass über den Quatsch.
Nee, es ist mir...
Hat es wohl anscheinend nicht gerissen, deswegen wurde er abgewählt, hatte ciao, yalla, bei Kartoffelbrei.
Gut, dann hätten wir das geklärt. Ich find's tatsächlich interessant und ich würde mir gerne erklären lassen, warum 86% der VfB-Mitglieder Klaus Vogt abgewählt haben. Wie das da ist mit den ganzen Verstrickungen mit Porsche und Daimler und ich glaube, da brauchen wir jemanden, der näher dran ist, sagen wir es mal so.
Den werden wir finden.
Enzo wird ihn finden. Gut, wollen wir uns denn dann mal in Medias Res begeben und wollen wir mal eine Vorschau auf das Wochenende geben und mal nach vorne gucken auf die zweite Liga und mal wieder einsteigen in die Wettbrötchen-Saison 24/25. Und
let's go.
Dann fangen wir doch direkt an, wie jede Woche, mit unserem Tipp der Woche. Basti, wir haben uns ein okayes Spiel rausgesucht, oder?
Kann man auf jeden Fall gucken, wenn man nichts zu tun hat. Schalke gegen Braunschweig. Und es ist auf jeden Fall noch am Anfang der Saison, deswegen lassen wir uns vielleicht noch ein bisschen blenden von dem Namen, auch wenn wir vorhin schon leichte Zweifel angemeldet haben. Aber wir gehen davon aus, dass Schalke zu Hause ausverkauftes Stadion dieses Spiel gewinnt. Also da gehe ich auch wirklich von aus.
Tatsächlich.
Egal, wie die Saison von Schalke weitergeht. Selbst ein Mittelfeldverein wie Schalke in der zweiten Liga sollte dieses Heimspiel gewinnen.
Samstagabend, 20.30 Uhr.
Da haben wir es doch schon.
Ja. Oh, das können wir sogar zusammen gucken, ne?
Na, siehst du.
Hey.
Ja, guck an.
Guck mal. Geh mal
einfach. Wie könnt ihr das zusammen gucken? Wo guckt ihr das denn?
Ja. Sagen wir dir
auf. Schon wieder werde ich hier ausgeschlossen.
Sagen wir dir auf, ja.
Ja. Meldet euch einfach in der zweiten Halbzeit.
Also das ist unser Tipp für diese Woche. Schalke gewinnt zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Wir bewegen uns hier, Hadi, in einem Bereich 1,7, 1,8, abhängig von dem jeweiligen Wettanbieter für weitergehende Informationen und natürlich für alle Statistiken und für die besten Angebote zu den Brokern empfehlen wir euch wie jede Woche auf wettfreunde.net zu gehen. Eigentlich solltet ihr wettfreunde.net schon längst in euren Favoriten gespeichert haben, um dort den Direktzugriff zu haben. Und dann geht ihr auf die Übersicht der zweiten Bundesliga und findet dort, also unter dem Reiter Sportwettentipps, findet ihr Expertenmeinungen, ihr findet alle Prognosen, ihr findet natürlich Peter Neurohr, der Tacheles redet, vor dem Auftakt der zweiten Bundesliga und zu allen Spielen natürlich auch weitergehende Informationen. Also wettfreunde.net sollte euer erster Anlaufpunkt sein, bevor ihr einen Tipp abgebt, und natürlich solltet ihr auch auf uns hören, denn Schalke wird gegen Braunschweig gewinnen. So sieht's aus.
Ja, ganz locker knackig.
Glaube auch. Simon Terodde spielt nicht mehr, ne?
Nee, hat doch aufgehört.
Ja, sag ich ja. Naja, werden schon einen Ersatz haben. Er spielt denn bei Schalke jetzt vorne? Lass ich mal gerade gucken. Interessiert mich ja jetzt gerade mal.
Kenan Karaman.
Ja, gut.
Armin Younes.
Ja. Haben die nicht Ricky van Wolfswinkel geholt? Weiß nicht, oder habe ich das geträumt?
Dann der mittlere Bruder von Heulund spielt da jetzt auch.
Der Emil.
Der Emil, genau. Ja. Weil der Oskar, der spielt ja bei uns. Und der, wie heißt der mit Vornamen, der bei ManU jetzt ist?
Was?
Der Älteste von denen, der bei Manchester United spielt.
Kasper.
Rasmus.
Rasmus.
Genau, Rasmus. Heißt der Kasper?
Nein, der heißt Rasmus, aber wer war denn Kasper Heulund?
Den gab's auch, ne?
Naja, nee, ja. Aber der bei Manchester United heißt Rasmus.
Auch geiler Name.
Naja, also, und dann gut, haben sie noch Sebastian Polter vorne drin stehen. Herzlichen Glückwunsch.
Ich muss jetzt gucken, haben die nicht Van Wolfswinkel geholt? Ich habe mich nämlich letztens gefragt, da habe ich gedacht, der ist schon 100 Jahre alt.
Oder Van Wolfswinkel, das war 2007.
Ich glaube wirklich, dass sie den geholt haben. Oder vielleicht war ich auch zu viel in der Sonne.
Ja, Autobahnfahrt Ägypten, Marsalam, Bruder, das natürlich auch.
Wahrscheinlich kam mir das kurz eine Nahtoderfahrung, dass ich gedacht habe, Ricky van Wolfswinkel ist Schalke gewesen.
Doch, die haben Polter, die haben Musa Sila, Peter Remmert, Kenan Karaman, Brian Lassme.
Bruder, ja, die haben aber gar Ricky nichts. Van Wolfswinkel spielt bei Twente Enschede.
Dann haben die gegen die vielleicht gespielt. Irgendwas habe ich mit Van Wolfswinkel und Schalke letztens gehabt.
Warte,
die haben tatsächlich gegen Enschede gespielt. Die haben
erklären lassen.
Doch, tatsächlich. Die haben gegen Enschede gespielt. 0-0.
Okay, dann gut. Dann hat sich zumindest mein Gehirnabfuck hier aufgeklärt. Sorry.
Und Van Wolfswinkel hat tatsächlich in der Startelf gestanden. Und Van Wolfswinkel
was
hat
sich noch... Braden hat das halt einfach komplett...
Ja,
aber Van Wolfswinkel,
ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich habe gesehen, dass die gegen die gespielt haben, und dann habe ich in irgendeiner Art und Weise einen Schockzustand erlitten, dass Ricky van Wolfswinkel überhaupt noch lebt. Und hat dann gedacht, okay, dann hat die Spieler mich bescheid.
Oder? Ja, aber Bruder, so alt ist der gar nicht, der ist 35 Jahre alt.
Aber ich habe so das Gefühl, dass der schon 60 ist, Alter.
Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, du meinst, gibt es einen anderen van Wolfswinkel?
Keine Ahnung. Ich bin komplett im Van Wolfswinkel-Orbit.
Aber warum? Was ist denn deine Besessenheit mit Ricky van Wolfswinkel?
Ich weiß nicht, warum er mir letztens begegnet ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, keine Ahnung, das wäre wie, als hättest du mir gesagt, Ruud van Nistelrooy spielt noch. So, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich den in meinem Kopf gespeichert habe und gedacht habe, dass der schon über 50 sein muss.
Aber das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie so ein wo ich sage, wow, das ist aber ein Megastar.
Nee, aber den kennt man schon.
Ganz ehrlich, woher? Vom FC Basel?
Von Basel, Betis.
Ja, Boah, weiß ich nicht. Ja, muss ich schon für Fußball.
Ich glaube, es gibt einen anderen Van Wolfswinkel, der in diese Ära Van Nistelrooy gehört.
Ist ja auch egal. Lass uns Van Wolfswinkel wieder vergessen.
Vielleicht gibt es einen Rocky Van Wolfswinkel.
Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Bereich. Ja,
vielleicht hast du einfach nur schlecht geträumt.
Ja, wahrscheinlich.
Das kann ja sein. Okay, also, ich denke, wir gehen mal weiter zum Tagesgericht. Bitte. Das Tagesgericht kommt diesmal aus der Düsseldorfer Altstadt. Ich kann die Stimmung in Düsseldorf nicht wirklich einschätzen. Wenn man sich so Klaus Allofs anhört und wenn man die Offiziellen anhört, also, ja, wir sind letztes Jahr knapp gescheitert und trotzdem, die Wochen haben uns gezeigt, die Stadt steht zusammen und wir freuen uns auf die Zweitligasaison. Ich weiß nicht, ob das alles hundertprozentig so richtig ist und ob nicht der Schock dieses verkackten Rückspiels in der Relegation nicht vielleicht doch noch ein bisschen nachhängt. Aber wir haben Thomas Nowak gefragt vom Sportinformationsdienst, den ihr alle als Dagobert95 auf Twitter kennt, wie denn seine Einschätzung zum ersten Spiel in Darmstadt aussehen wird. Und Thomas hat uns natürlich etwas eingesprochen. Wir hören kurz rein.
Darmstadt gegen Düsseldorf, liebe Leute. Und ich habe absolut keine Ahnung, ob ich dafür bereit bin. Tendenz, klares Nein. Und ich vermute, dass es auch der Düsseldorfer Mannschaft so geht, dass man so ein Historiendrama wie in der Relegation nicht so leicht hinter sich lassen kann. Zumal hat Fortuna seine besten beiden Spieler verkauft. Einerseits Zollis, andererseits Engelhardt für unglaubliche 8 Millionen nach Como. Warum auch immer die auf die Idee kommen, so viel Geld für den auszugeben. Sodass dieser Verein, der schon letztes Jahr komplett ohne Stürmer gespielt hat, noch sehr große Kaderlücken aufweist vor dem ersten Spieltag. Über Darmstadt weiß ich absolut nichts. Daher tippe ich hier Darmstadt gegen Düsseldorf 2-1.
Vielen Dank, Thomas. Hört sich für mich tatsächlich realistischer an als diese alles ist gut Bekenntnisse.
Ja, ich fühle das, glaube ich, auch. Es gab ja oft so Vereine, ich glaube Karlsruhe war auch mal so, dass du das Gefühl hattest, okay, die waren so knapp dran und dann sind die komplett abgekackt danach, weil halt einfach die komplette Spannung weg war und vielleicht auch.
Das war gegen den HSV damals, dieser Freistoß in der Nachspielzeit.
Wie hieß der Diaz?
Ricky van Wolfswinkel hieß der.
Hieß er Ricky van Wolfswinkel, tomorrow, my friend. Nein, du hast dann so einen Verein, der vielleicht in einem Jahr überperformt und wenn selbst die Überperformance nicht ausreicht, um aufzusteigen, dann fällst du, glaube ich, tatsächlich in so eine grauere Realität. Ja. Da nochmal irgendwie den Motor anzukriegen, wird schwierig. Also ich rechne Düsseldorf auch nicht zu einem Favoritenkreis, was das betrifft.
Bin sehr gespannt, was passiert mit Düsseldorf. Ich finde es halt cool, dass sie Daniel Thune behalten haben. Ich glaube, ja, das ist für die zweite Liga schon die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube, Thune macht.
Ja, ganz ehrlich, und wenn du so knapp scheiterst, kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, also wie kann das denn passieren?
Es gibt Leute, die können das.
Das weiß ich, aber wenn man rational darüber nachdenkt, kann man nicht sagen, ja, also das war ja scheiße. Sondern am Ende Fußball halt auch immer noch Glück und Pech, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass das richtig war, vielleicht langfristig, aber trotzdem werden die daran zu knabbern haben. Mal gucken, was passiert, weil ich glaube, da sind andere, die jetzt mit anderer Euphorie und anderer Erwartungshaltung und anderer Vergangenheit auch irgendwie befreiter aufspielen können. Ja. Schade Schokolade.
Gut, also wir notieren in unserem kleinen schwarzen Büchlein der pessimistischen Tipps, dass Darmstadt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf den ersten Spieltag erfolgreich gestalten wird und gehen damit auf die Straße.
Morgens halb zehn in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover. Siebener Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna.
Machen wir. Was hast du uns mitgebracht, Hadi?
Ja. Endlich wieder Fußball, zweite Liga. Und ich bin in Karlsruhe gelandet tatsächlich, obwohl der KSC für mich einer der Geheimfavoriten ist auf den Aufstieg aufgrund der letzten Saison. Ich sage immer, die logische Konsequenz ist dann immer im Anschluss. Im Nachhinein zahlt sich's aus. Nicht am ersten Spieltag, nicht zu Hause gegen Nürnberg. Da glaube ich tatsächlich, dass Miroslav Klose tatsächlich 3 Punkte zum Saisonstart einfährt und sage, dass Nürnberg in Karlsruhe mit Übertor gewinnt. Das Spiel geht vielleicht 1-2 aus. Und ja, da beläuft sich die Quote zwischen 5 und 5,30 tatsächlich. Und was wäre das für ein Auftakt in die Straßenscheinsaison hier beim Wettbrötchen?
Ja, ich bin auch gespannt. Miro Klose ist halt auch so eine Story, die man beobachten kann. Die zweite Liga ist tatsächlich interessant dieses Jahr.
Ja.
Und ich bin froh, dass Axel für uns live berichtet als Korrespondent.
Dass du es nicht gucken musst, ne? Dass du mich jede Woche fragen kannst. Axel, was ist denn in der zweiten Liga passiert?
Ja, Van Wolfswinkel ist ja nochmal auf seinen alten Tag angekommen auf Schalke da. ganz ehrlich, Schalke, wenn ihr aufsteigen wollt, müsst ihr Ricky Van Wolfswinkel holen. Es tut mir leid.
Du weißt ja genau, was passieren wird, ne? Wenn der nochmal irgendwo hinwechselt, dann werden wir es mitkriegen. Wie bei Dennis Oleinik früher.
Ja. Ricky wird auch nie aufgeklärt werden können, warum Ricky van Wolfswinkel in meinem Kopf lebt und ich bei irgendeinem Überfliegen von irgendwelchen Fußballnachrichten gesehen habe, dass die gegen Schalke gespielt haben und ich dann in meinem Gehirn abgespeichert habe, oh, Schalke hat einen Terrorersatz gefunden. Keine Ahnung.
Hört sich an wie so ein Bassist von einer Gothic-Band. Ja, das ist der Ricky van Wolfswinkel.
Das könnte auch ein niederländischer Rechtspopulist sein.
Letztlich könnte es alles sein.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass der Basti Ricky van Wolfswinkel im Kopf hat, weil auf Schalke in der Vanistelrollzeit jede Menge Fundmans dort irgendwie unterwegs waren.
Ja, aber das ist doch ein sehr, sehr prägnanter Name. Das glaube ich nicht.
Ich glaube, ich habe einfach zu sehr entspannt im Urlaub und habe mit einem.
Hallo?
Ja, da war der Van Wolfswinkel.
Da war der Van Wolfswinkel weg. Technischer Ausfall bei Ricky Van Wolfswinkel.
Naja. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Jorat, mein Freund. Danke fürs Mikro und die neue Technik. An mir liegt's nicht.
Ja. Können wir so sagen.
Warte, Basti, Bruder, wo bist du?
Ich schmeiß ihn mal raus und mache das nochmal neu und rufe ihn nochmal neu.
Basti muss kurz raus.
Na, er startet wahrscheinlich gerade neu.
Hm. Naja, gut, okay, dann soll er Bescheid sagen.
Gut.
Ja, Ricky van Wolfswinkel.
Hervorragend.
Geil.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ziel ist es, in dieser Saison in Holland zu landen, ein Spiel von Enschede zu schauen und Ricky van Wolfswinkel als Torschützen anzugeben.
Ja.
Und ein Saft, ja. Das werden wir machen. Haltet diesen Straßenschein im Kopf. Doppelpack van Wolfswinkel.
Ich bin am 24. bin ich bei ADO Den Haag. Und werde zweite Liga in Holland gucken.
Ich werde tatsächlich auch, glaube ich, im Oktober mir ein Spiel in der Eredivisie angucken, weil einer meiner besten Freunde, ich hoffe, der hört das jetzt nicht, ich spoiler jetzt mal sein Hochzeitsgeschenk, der kriegt eine Fußballreise von mir.
Alter, das kannst du doch nicht. Das kannst du doch nicht on air sagen.
Doch, so teste ich meinen Bruder, ob er
dir zuhört.
Ob er supportet oder nicht. Schöne Grüße, Markus.
Oh, 23. ist es. 23.8. 20 Uhr. ADO Den Haag gegen Volendam. Da werde ich da werde ich vor Ort sein. Und bin mal gespannt. Ja. Vielleicht ist Ricky van Wolfswinkel bis dahin dorthin getradet worden. Gucken wir mal. Basti ist wieder da.
Ja, Ricky van Wolfswinkel hat mich rausgeschmissen.
Wir haben deine Abwesenheit genutzt, um über holländische Stadionbesuche zu sprechen.
Ja, es wird einen Straßenschein diese Saison auf jeden Fall geben. Doppelback van Wolfswinkel, Alter.
Bitte, Alter. Wer weiß, was hier angefangen hat gerade? Wer weiß, was Ricky van Wolfswinkel...
Wer weiß, was hier gerade angefangen hat?
Eigentlich ist es ein klassischer 93-Move, ne?
Ja.
Der jetzt hier gerade passiert ist. Wir gucken mal. Gut, also, wir kommen zu unserer letzten Kategorie und kommen zu euch und zu vier Köpfen.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Das sehen wir dann, ob alles okay ist. Basti, unsere Hörer haben wieder abgestimmt und wir haben ihnen natürlich wieder ein Spiel gegeben, was, ich denke, die ganze Nation verzücken wird.
Ja, aber ich finde dieses Spiel tatsächlich diesmal nicht so schlecht.
Es ist nicht so schlimm.
Nürnberg.
Es ist halt zweite Liga, nicht erste Liga.
Ja, aber es ist trotzdem Karlsruhe gegen Nürnberg, haben wir auch schon jetzt über beide ein bisschen gesprochen. Was glaubt ihr, wie die Leute abgestimmt haben? Ich zitiere mal den Ernst Mosch, der sagt, Miro Klose wird seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz vom SCR Cashpoint Alltag in die Waagschale werfen und den KSC vor eigenem Publikum bunt behangen, überraschen, leiwand, Ausrufezeichen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Hörer sind...
Der Volkskurier Mittelstadt geht von 12 Treffern von Miro Klose aus. Aber man merkt schon, der Move, Miro Klose zu holen, hat sich in Nürnberg ausgezahlt, dass die zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen dadurch. Karlsruhe hat jeder auch so ein bisschen auf dem Schirm, da die in der letzten Zweitligasaison schon ganz gut gespielt haben. Und 53% der Leute gehen auch davon aus, dass Karlsruhe trotz Miro Klose dieses Spiel gewinnt.
Ich gehe da mit.
Ich auch.
Miro Klose ist echt auch eine Geschichte, wo ich ein Auge drauf haben muss in diesem Jahr.
Kann halt überragend einschlagen, kann aber auch böse in die Hose
gehen. Kann halt,
ne?
Aber auch so eine Andi-Breme-Geschichte sein.
Wie soll ich sagen? Also auf den paar öffentlichen Auftritten, die ich gesehen habe, wirkte er noch ein bisschen unbeholfen. Da muss noch ein bisschen mehr Aura kommen, glaube ich. Also ich war teilweise schon irritiert, dass die Karriere, die er hatte, nicht mehr einzahlt auf sein öffentliches Auftreten. Aber gut. Kommt ja dann am Ende darauf an, wie die Mannschaft das aufnimmt. Aber ihr habt schon recht, das kann auch wirklich baden gehen.
Ja. Schauen wir mal. Baden gehen wird hoffentlich mein Tipp für vier Köpfe. Aber ich gehe wirklich felsenfest davon aus, dass Davy Selke in Köln-Müngersdorf morgen Abend auflaufen wird. Und ich gehe davon aus, dass er auch zwei Tore schießen wird. Doppelpack Davy Selke. Wir sind hier irgendwo im zweistelligen Bereich. Zwischen 9 und 11 sind so die Quoten. Ich betrachte das als Wettlabor. Aber
was geht ab, Axel Haller? Das ist ja Straße, sein Onkel.
Es ist Davy Selke, es ist die Rückkehr nach Köln, Steffen Baumgart. Das ist halt einfach diese Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
Ja,
das wäre aber auf jeden Fall eine Geschichte, wo eine WhatsApp-Nachricht von mir an dich zur Folge kommen würde.
Ja.
Problem ist, jetzt muss man es tippen, ne?
stimmt, ja.
Ja, machst du halt mal 5 drauf.
Gucken wir nochmal, was die Quote ist.
Ja, wie gesagt, irgendwo zwischen 9 und 11 liegt die Quote, je nach Anbieter. Hadi, was hast du uns mitgebracht?
Ach du, ich entspann mich da und sag, dass Hannover 96 zum Auftakt Jan Regensburg zu Hause schlägt. Lockere, softe 1,70er Quote. Hannover ebenfalls auch in dem engeren Kreis, in der engeren Auswahl für die, die oben mitspielen. Und ja, gehe davon aus, dass Hannover zum Auftakt Regensburg schlägt. Obwohl auch Regensburg, ne, auch in den letzten Zweitligasaisons immer wieder mal irgendwie die Leute geärgert hat.
Ja. Ja, wie gesagt, Hannover ist so ein bisschen irgendwie der Geheimfavorit, das Belgien der zweiten Liga in diesem Jahr.
Gucken wir mal, ob die goldene Generation von Hannover abliefern will.
Bin sehr gespannt.
Und, ich mach's ähnlich wie Hadi, ja, und genau, mach mir einen gechillten. Ich sag, dass Hertha zu Hause gegen Paderborn gewinnt. Paderborn ähnlich unbequem ab und zu, aber ich glaube schon, dass die Hertha zum Auftakt zumindest aktuell noch eine gewisse Euphorie haben sollte. Die konnten sich jetzt vielleicht auch einmal schütteln und gucken, wie sie all das, was in den letzten Jahren da passiert ist, verarbeiten. Und eigentlich ist Hertha trotzdem für mich einer der Vereine, der dieses Jahr hochgehen könnte. Und ich glaube, die werden starten gegen Paderborn. Und wenn ich hier für einen Heimsieg eine Quote über 2 bekomme, dann count me in, meine lieben Wettfreunde.
Absolut. Hervorragend. Gut, dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ich werde mich jetzt die nächsten 24 bis 28 Stunden irgendwohin verkriechen und nichts über Fußball hören wollen. Und dann geht's nach Müngersdorf und mein Herz schlägt im Hals. So ist es. Ich habe richtig Bock.
Richtig. Sehr gut. Ich werde jetzt für euch bis nächste Woche rausfinden, wie dieser Matrix-Fehler mit Ricky van Wolfswinkel entstanden ist. Ich werde nochmal alles nachgehen. Ich werde nochmal zurück nach Ägypten reisen, um an den Ort zurückzukehren, wo es eventuell
wo alles begann sein könnte.
Ja, ich guck mal.
Vielleicht ist es der Auftakt in eine spirituelle Reise bei dir.
Ja, wer weiß.
Wer weiß es.
Wer weiß, was da noch zutage tritt. Also.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Und ja, nächste Woche sind wir um ein Ergebnis schlauer. Mal gucken, was passiert. Macht's gut. Tschö. Ciao.